Es ist auch eine Freude zu sehen, was in Serbien da weitergeht, weil wenn ich aus meinen Arbeitskriterien das Ganze anschauen würde, dann würde ich mir da überlegen, ob ich investiere, weil da die ganzen Leute wegziehen. Und ich habe selber dort gelebt und ich kenne den Tibor sehr gut. Ich spreche 3 Sprachen, die er auch spricht, oder 2 zumindest. Und in denen haben wir uns auch oft unterhalten dort. Und das ist wirklich ein Mann, der sowas von Dienst lebt. Das ist wirklich beeindruckend. Und da spielt Gebet auch eine große Rolle. Und da möchte ich mit in das Thema einsteigen von heute, weil das, was wir geben, diese Ressourcen, da haben wir viel hier in Deutschland von. Das ist manchmal gar nicht so schwer. Aber was ich sehr, sehr viel herausfordernder finde, ist, geistlich im Gebet an so einer Sache dran zu bleiben. Ich habe ein Jahr in Serbien gebetet und ich kann euch sagen, ich habe Serbien oft im Gebet vergessen. Immer wieder habe ich dran gedacht und immer wieder habe ich dafür gebetet. Aber das Tolle ist, Gott bleibt dran. Ich erlebe das jetzt gerade mit einem Kumpel von mir, der, wo ich eine lange Zeit für gebetet habe und dann aber nicht mehr dran gedacht habe. Und Gott ist an ihm dran geblieben und wirkt jetzt gerade in ihm und er kommt in den Hauskreis. Und ich möchte mit einem Gedanken zur Weihnachtszeit in mein Thema einsteigen. Gebet fällt mir sehr, sehr oft schwer, aber ich bin mir oft nicht der unheimlichen Bedeutsamkeit von Gebet bewusst. Wir sind ja gerade traditionell in der Zeit, wo wir auf Weihnachten warten oder wo wir die Ankunftszeit von Jesus feiern. Ob das jetzt im März war oder im Dezember, whatever, die Juden hatten sowieso andere Monate, aber traditionell denken wir jetzt an diese Zeit, wo Jesus kam. Und die Juden hatten was ganz anderes erwartet. Die hatten eher so einen Herrscher auf dem Ross erwartet, so einen Saul oder so einen David, der den Goliath umlegt. Und dann kam Jesus, das kleine Kind in der Krippe, und er hat sogar verboten, Gewalt zu verwenden. Ja? Also er hat, ihr kennt diese Geschichten. Und wir sehen, wie Gott durch etwas ganz anderes, als wir Menschen erwarten, nicht durch Heer oder Kraft, heißt es einmal in der Bibel, die Welt verändert, die Welt komplett verändert. 12 Verrückte, die dem Jesus folgen, drehen danach die ganze Welt um. Heute gibt es, ich weiß nicht genau, wie viele Christen, aber es ist einfach eine Revolution. Es gibt immer wieder Revolutionen. Die Reformation zum Beispiel. Dieses Kleine, was Gott, seinen Sohn, den er gegeben hat, bewirkt eine Riesenveränderung auf der ganzen Welt. Und das ist auch der Kerngedanke, den ich euch mitgeben will über Gebet. Weil Gebet ist etwas unglaublich Einfaches. Es ist fast schon was zu Dummes. So ähnlich wie Gottes Angebot an uns Menschen. Du kannst gar nichts tun. Du bist abhängig von mir. Und genau das ist Gebet. Es ist was unheimlich Kleines, was unheimlich Einfaches und deswegen so unheimlich schwer manchmal vor uns. Weil wir uns demütigen müssen, weil wir uns bewusst machen müssen, ja Herr, ich kann es nicht tun. Ähnlich wie die Diana das vorhin auch so ausgedrückt hat, ganz berührt, es hängt eben allein von Gott ab. Und deswegen ist es auch der Kern unserer Beziehung zu Gott, Gebet. Im Gebet drücken wir vor Gott immer wieder aus, dass wir selber die Situation nicht in der Hand haben. Und es ist so einfach und doch so schwer. Ich möchte euch heute 3 Ermutiger zum Gebet mitgeben. 3 Ermutiger zum Gebet, die wir finden. Und ihr dürft gerne mit mir, wenn ihr eure Bibel dabei habt, folgende Stelle aufschlagen. Aus Matthäus 6, Verse 5 bis 8. Vielleicht fragt ihr euch, warum habe ich diese Stelle rausgenommen? Und auch ich habe mich gefragt am Anfang, die letzten frühen Morgenstunden dieses Tages und die gestrigen Nachtstunden, was für eine Stelle soll ich jetzt nehmen, um meine Gedanken zum Gebet weiterzugeben? Und es gibt 3 Aspekte, die mich dazu geführt haben, genau diese Stelle zu nehmen. Ich habe gebetet und habe vor Gott verschiedene Stellen gebracht und habe ihn gefragt, hey Gott, welche Stelle möchtest denn du heute gebrauchen, um zur Gemeinde und auch zu mir zu sprechen? Und ich mag ja sehr oft mag sehr gerne die Briefe und ich hatte dann ganz stark den Eindruck und habe dann den Frieden darüber bekommen, dass ich doch was aus dem Leben rausnehmen soll. Und das ist das Tolle an den Evangelien, das ist Leben. Ja? Da wird beschrieben, wie Jesus, wie Gott auf der Erde gelebt hat, wie er gebetet hat, wie er gegessen hat, wie er früh am Morgen aufgestanden ist. Und wir kommen in das Leben Jesu rein an dieser Stelle. Und weil es eben aus dem Leben ist, habe ich mir gedacht, das ist eine sehr gute Stelle, um ganz praktisch über Gebet etwas zu lernen. Ich denke, es ist auch eine besondere Wichtigkeit, dass es Worte von Jesus sind. Ich lese oft auch in anderen Teilen der Bibel und dann, wenn ich oft wieder zurückkehre, zum Beispiel zu den Evangelien, dann freue ich mich, weil ich wieder so ganz konkrete Worte von Gott habe. Ich lese immer gern die Geschichten und so, aber wenn Gott konkret spricht oder wenn Jesus was sagt, es gibt sogar englische Bibelausgaben, dass das rot geschrieben, was Gott selber sagt. Das Wort Gottes, das ist irgendwie was ganz Tolles, was ganz Besonderes und deswegen, hier spricht Jesus selbst über Gebet. Deswegen ist es eine ganz besondere Stelle. Und es ist eben, wie ich gerade gesagt habe, mitten aus dem Leben. Weil Jesus vorher hier ungefähr mit 30 Jahren seinen Dienst beginnt. Und er beginnt seinen Dienst nicht irgendwie mit einer Krönung, mit einer Einsetzung, wie wir das vielleicht aus manchen Königshäusern kennen, sondern er beginnt es in einer ganz tiefen Gemeinschaft mit Gott. Er wird getauft von Johannes dem Täufer und zieht sich dann zurück ins Gebet, in die Ruhe des Gebets und danach beginnt sein Dienst. Und dann kommen wir eben zur Bergpredigt und in der Bergpredigt finden wir diese Aussagen, das, was Jesus weitergeben will über Gebet. Es ist interessant, in der Bergpredigt zu sehen, dass Jesus auf verschiedene Einstellungen oder auf verschiedene Lebensweisen eingeht. Er zeigt den Juden, denn das war deren kulturelles Leben, die hatten eine Idee, wie sollte das funktionieren mit dem Gebet. Er zeigt ihnen auf, was denn eigentlich falsch gelaufen ist und offenbart, was Gottes Wille ist. Und so ist es auch mit dieser Stelle über Gebet, dass Jesus hier aufzeigt, was ist eigentlich der Kern von Gebet, was wünscht sich Gott der Vater. Und wenn wir uns jetzt fragen, was hat das dann für uns zu bedeuten, wir sind doch jetzt hier in Mitteleuropa, der hat ja zu den Juden gesprochen, ist das eigentlich für uns relevant? Wisst ihr, ich stelle immer wieder fest, zum Beispiel auf meinen Reisen, es mag, also zum Beispiel Leute in anderen Ländern ziehen sich manchmal viel besser an als wir. Wir sind oft sehr langweilig, blau, weiß, braun. Da ist es oft sehr, sehr viel bunter. Die Becky war jetzt mit in Sri Lanka auf der 25-Jahr-Feier von Humedika Lanka und hat dort ein Sari bekommen, sehr, sehr farbenfroh. Und das Leben sieht manchmal anders aus in anderen Teilen der Welt. Das Essen ist auch anders. Man muss es manchmal sich dran gewöhnen. Aber wenn man wirklich in den Kern der Dinge, was das Leben gestaltet, schaut, dann ist alles unglaublich ähnlich und gleich. Irgendwie müssen alle schlafen, irgendwie müssen alle essen, irgendwie haben alle Kulturen eine Vorstellung von Gott und versuchen ihn irgendwie zu erreichen oder haben eine Art und Weise, wie sie beten. Da gibt es Christen, die beten so, da gibt es andere, die beten so. Und so, wenn Jesus hier zu den Juden spricht, dann mag das sein, dass die ganz spezielle Gewohnheiten hatten, wie sie gebetet haben, die vielleicht nicht gut waren, auf die wir gleich zu sprechen kommen wollen. Aber das heißt, dass wir ähnliche Gewohnheiten haben. Vielleicht sind die grün und haben eine andere Farbe als deren Gewohnheiten. Aber bei Gott geht es immer darum, dass wir in seinem Spiegel unsere Kultur sehen und dann zu dem zurückkommen, um was es eigentlich geht. Und genau das macht Jesus hier. Jesus hat ganz genau gewusst, wie die Juden getickt haben. Und er wusste aber, was ist das Ziel Gottes. Und das wünsche ich mir heute, dass egal aus welchem Hintergrund du kommst, dass du dich aufmachst und dich fragst, was kann ich heute für mein Gebet mitnehmen? Bin ich vielleicht eher ein kontemplativer Typ wie ich? Ich schlafe oft ein beim Beten gefühlt oder mache mir immer Gedanken oder muss ich mir überlegen, ja, jetzt bleib doch mal beim Gebet und ich tue mir auch manchmal schwer, laut zu beten, weil ich einfach immer in Gedanken versink. Oder bist du ein Typ, der immer nur redet beim Gebet und dann gar nicht mehr daran denkt, dass er zuhören sollte? Oder bist du jemand, der nur auswendig Gebete vorliest? Ich weiß nicht. Aber was ich weiß ist, Gott möchte dich heute bereichern durch sein Wort und dir einen Anstoß geben, ein Beter zu werden. Weil eben, wie wir am Anfang gehört haben, Gebet für alles, der Kern unserer Beziehung zu Gott sein muss. Weil wir unheimlich viel tun können und machen können. Wir haben auch viele Aktionen. Ich habe oft sehr viele Termine und Aktionen und dann ist da eine Range-Aktion und hier und da. Aber was ich immer wieder feststelle und merke, wir müssen unsere Kraft wie Jesus aus der Zeit mit ihm im Gebet holen. Und so wollen wir diesen Text aus Matthäus 6 ab Vers 5 lesen und uns drei Ermutiger anschauen. Drei Ermutiger zum Gebet. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Die Juden hatten also verschiedene Gewohnheiten, habe ich gesagt. Und es gab auch eine Gruppe unter den Juden, hier wird die jetzt gar nicht genau betitelt, das heißt einfach generell Heuchler, die findet man überall und auch in uns allen findet man immer wieder einen Heuchler, glaube ich. Ich finde bei mir auch immer wieder einen heuchlerischen Ansatz. Und es geht um eine Gewohnheit. Jesus spricht von einer Gewohnheit. Hier am Anfang, wenn ihr lest und wenn ihr betet. Und das soll mein erster Punkt sein, der erste Ermutiger zum Gebet. Das ist, dass unser Gebet eine gute Gewohnheit sein soll. Ich war letztens auf einer Fortbildung über Management. Da ging es darum, wie man Mitarbeiter an Dinge gewöhnen kann und wie lange man dafür braucht. Da gibt es irgendeine Formel, die ist ganz interessant, das ist irgendwie Lebensalter geteilt durch 2 plus die Anzahl der Monate XY und so lange braucht man dann, um eine gewisse Gewohnheit zu haben. Und die gute Nachricht ist, die Gehirnforschung hat bewiesen, gute Gewohnheiten kann man sich auch noch im Alter angewöhnen. Das heißt, das ist für uns alle relevant, aber hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, für uns alle, dass wir Gewohnheiten antrainieren. Als ich geheiratet habe, habe ich mir auch überlegt, was sind denn wichtige Gewohnheiten, die wir uns gleich von Anfang an antrainieren sollten. Weil Gewohnheiten, da sind die Dinge gesetzt, da denkt man nicht mehr drüber nach. Es gibt sehr, sehr gute Gewohnheiten, die funktionieren einfach. Man muss da nur aufpassen, dass sie keine Tradition werden. Aber das Interessante hier, wenn Jesus anfängt, über Beten zu sprechen, ist, dass er davon ausgeht. Das heißt, er sagt, und wenn ihr betet. Er sagt nicht, ihr sollt beten. Er sagt, und wenn ihr betet. Ich kann nur sagen, und wenn du betest, wenn ich davon ausgehe, dass du betest, oder? Weil sonst, wenn du noch nie gebetet hast, kann ich nicht sagen, und wenn du betest. Weil dann hast du noch nie gebetet. Also Jesus geht davon aus, dass wir beten. Oder hier genauer an dieser Stelle, er geht davon aus, dass die Jünger beten. Dass die Jünger beten, oder die, die ihm zuhören, weil sie eben aufgewachsen sind mit diesen Gewohnheiten von Gebet. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute und wichtige Sache für uns als Gläubige und auch ganz speziell für Familien, dass wir uns angewöhnen, und wirklich auch dafür kämpfen. Ihr könnt euch mal im Internet diese Formel raussuchen. Das ist nämlich auch ermutigend, wenn man sich immer fragt, ich versuche mir das immer anzugewöhnen und ich schaffe es nie, wenn ihr euch das mal anschaut und dann sagt, okay, ich will mir das jetzt angewöhnen. Es ist gut, gute Gewohnheiten zu haben. Und das ganz besonders im Gebet. Zum Beispiel, wenn man, das ist auch ein bisschen abhängig, finde ich, ich bin da manchmal auch unter den Druck gekommen, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt jeden Morgen irgendwie, müssen wir gemeinsam beten. Aber eine Gewohnheit kann auch sein, dass man jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag oder sich einfach eine Zeit aussucht. Es ist gefährlich, mit Gewohnheiten unter Druck zu kommen, aber es ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die früh in unserem Leben vor allem geprägt werden kann. Also eine Ermutigung für alle Eltern, versucht euren Kindern gleich früh gute Gewohnheiten mitzugeben. Es gibt aber eine Gefahr bei Gewohnheiten und es ist das Nächste, was hier Jesus erwähnt. Da heißt es, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und in den Ecken der Straßen stehend zu beten. Es kann echt eine Gefahr sein, und es gibt es zum Beispiel auch, es gibt ja eine Art von christlicher Kultur, die sehr modern ist. Ganz besonders findet man das natürlich in bestimmten Teilen Amerikas, wo christliche Popbands in den Charts sogar die ganz oben mit dabei sind. In Deutschland kommt das auch gerade. Das ist generell eine gute Sache, aber dann kann leicht so ein Lebensstil zu einer Tradition oder einfach zu etwas ohne Bedeutung verkommen. Und den Heuchlern, um die es hier geht, wo Jesus das hier anspricht, von denen heißt es, dass sie ebenso gebetet haben, also ganz auffällig, dass es alle gesehen haben, damit sie von den Menschen gesehen werden. Und das soll nicht unser Ansporn für Gebet sein, dass wir irgendwie heilig oder gut erscheinen oder dass wir uns etwas erarbeiten, weil wir sagen, ich bin ja gut, weil ich bete viel. Davor warnt uns Jesus. Und diesen Gedanken kennen wir eigentlich ganz gut. Wir haben diese Stelle auch schon oft gelesen. Aber wir müssen uns immer wieder prüfen, ob wir nicht manchmal so eine Haltung haben, und sich schlechte Gewohnheiten bei uns einbürgern, dass Gebet nicht mehr etwas Lebendiges ist, wie es Gott eigentlich möchte. Oder dass Gebet etwas ist, das eben zu unserer eigenen Ehre dient. Dazu sagt nämlich Jesus abschließend, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Es geht nicht darum, Gott irgendwie zu gefallen im Gebet. Ich kann auch nicht sagen, ja, ich rede jetzt mit meiner Frau, damit ich ihr gefalle. Nein, es soll ein Ausdruck unserer Beziehung sein. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend bei Gebet, dass es nicht irgendwie Formen sind oder nur Dank oder nur Bitten. Hier geht es ja hauptsächlich eigentlich um das Bitten im Gebet, sondern dass es ein Ausdruck von Beziehung ist. Und ein Ausdruck von Beziehung heißt, dass man da über kleine und große Dinge redet. Man dankt nicht nur, man bittet nicht nur, man bezieht Gott in alles ein. Ich versuche mir oft oder immer wieder, wenn ich dran denke, ich muss mich da immer wieder ermahnen, auch im Alltag anzugewöhnen, zu beten, ganz konkret auf Gott zu schauen. In manchen Meetings, in denen ich sitze, da weiß ich, dass es mehr Sinn macht, jetzt erstmal zuzuhören. Und manchmal gibt es dann auch Leute, die halten lange Monologe und dann bete ich. dann bete ich, dass Gott dieses Meeting führt und dass er es in die richtige Richtung lenkt. Und so gibt es, denke ich, in unserem Alltag bei jedem von uns Möglichkeiten, wo wir uns angewöhnen können, an Gott zu denken und zu beten. Da dieses Licht so hell ist und ich hier vorne keine Uhr mitgebracht habe, wollte ich fragen, ob ich es richtig interpretiere, dass es 20 nach ist. Gut. Also eine Ermutigung zum Gebet, dass es eine gute Gewohnheit ist, wo wir die Möglichkeit haben, das in unserem Leben zu etablieren, und das trägt uns dann ein Stück weit. Es ist weniger anstrengend, wenn wir eine Gewohnheit haben, aber die Gefahr daran ist, dass es eben nur noch zu einer Tradition wird. Aber das nehmt mit, macht euch das zur Gewohnheit, wenn es nicht schon ist, und wenn es eine Gewohnheit ist, dann gebt es weiter, wo immer ihr könnt. Mein zweiter Punkt, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Ich habe ein sehr spannendes Zitat gelesen, wo dieses Wort Verborgene vorkommt, und ich möchte euch das einmal vorlesen. Die verborgene Ursache für unser Versagen ist unser Versagen im verborgenen Umgang mit Gott. Die verborgene Ursache für unser Versagen ist unser Versagen im verborgenen Umgang mit Gott. Mit anderen Worten, wir fragen uns manchmal, warum wir keine Gebetserhörung bekommen, warum wir in dem Hamsterrad der Aktivitäten stecken. Das ist das unser Versagen. Wir sind oft am Punkt, wo wir uns fragen, warum kommen wir da nicht weiter? Unser Versagen heißt es hier in diesem Zitat. Und wir fragen uns dann, warum kommen wir an der Stelle nicht weiter? Und das ist die verborgene Ursache. Die verborgene Ursache für unser Versagen. Ich bin an einer Stelle und komme nicht weiter und ich weiß nicht warum. Das ist mir verborgen. Und die Antwort, die dieses Zitat hier liefert, ist, dass eben die Antwort auf die Frage ist, dass wir zu wenig Gemeinschaft im Verborgenen, also im Stillen, mit Gott haben. Ich finde dieses Zitat unheimlich schlau. Ich weiß leider nicht, wer es geschrieben hat, und auch kein anderer weiß, wer es geschrieben hat, denn es kommt aus einem Buch, das heißt Der kniende Christ, wohl eines der besten Bücher über Gebet, die es gibt, und der Autor ist von einem unbekannten Christen. Ich weiß nicht, ob das die Komik dessen ist, dass dieser Christ eben, dessen Name auch verborgen ist. Aber er hat wohl seinen Gott im Verborgenen gekannt, sonst hätte er nicht so intelligente Sachen über Gebet schreiben können. Und was Jesus, worauf er uns hinweist und was der Kern dessen ist, dass wir Gott alleine suchen sollen. Wir sollen nicht nur in unseren Zellgruppen beten, sondern wir brauchen wirklich ganz persönlich, für mich ist das oft am Morgen oder am Abend nach dem Tag, wir brauchen Zeiten der Ruhe. Und es klappt meistens nicht in 5 Minuten zwischen Kaffee holen und in das nächste Meeting rennen. Wir müssen uns wirklich Zeiten reservieren, verborgen. Hier ist sogar eine richtige Beschreibung drin, wie das funktioniert. Da heißt es, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater. Also, Terminkalender nehmen, Zeitpunkt reservieren, Handy ausschalten, in einen Ort gehen, wo kein anderer hinkommt, irgendwie die Kanäle schließen, mit denen du erreicht werden kannst, WhatsApp aus, Klingeltöne aus, am besten noch Flugmodus, einen Ort dir suchen. Wir müssen uns eigenverantwortlich diese Räume für Gebet suchen, weil daraus entspringt die Kraft. Und Gebet, wie ich am Anfang gesagt habe, das verändert wirklich was. Im Gebet werden wir verändert und auch die Umstände um uns herum werden verändert. Ich glaube, dass ganz viele Entwicklungen, die es auf der Welt gibt, mit Gebet zusammenhängen. Der Daniel, der ein unheimlicher Beter war, ein Prophet, der in Babylon im Volk Israel gelebt hat, der war ein Beter. Und Gott hat ihm ganz viele Dinge über die Zukunft offenbart. Der hat auch mit so die Weihnachtsbotschaft sogar terminiert mitbekommen. Mit einem genauen Termin mehr oder weniger, kann man ausrechnen. Und das muss ihn unheimlich ermutigt haben, diese Gewissheit zu haben. Und genau das passiert bei uns im Gebet. Wir begegnen Gott nicht um unser selbst willen, sondern um seiner willen. Und das segnet uns unheimlich viel mehr als alles andere, was wir tun können. Das ist mit ein Kern, das Wichtigste, dass wir Gott begegnen im Gebet. Und zwar ohne Ablenkung, alleine, wie die Bibel es sagt, im Verborgenen. Und dann werden wir auf einmal, denke ich auch an Herausforderungen, wo wir stehen, Durchbrüche erleben. Also der zweite Punkt, die Bedeutung, dass wir im Verborgenen beten, weil Gott eben, wie ich am Anfang gesagt habe, durch die kleinen Dinge Veränderung bringt. Es ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wenn man sich überlegt, wie kann ich eine gewisse Wirkung erzeugen, wie kann ich jemandem am besten Jesus erklären, muss ich da jetzt die besten Argumente haben und die beste wissenschaftliche Argumentation, oder muss ich mega begeistert sein, sodass er so begeistert auch von mir ist, oder muss ich einen tollen Tanz aufführen oder was auch immer. Das Entscheidende ist, dass wir im Gebet an den Herausforderungen dranstehen, weil da werden wir Durchbrüche erzielen. Ich habe auch einige Bücher in der Vorbereitung gelesen und viele erfolgreiche Evangelisten, zum Beispiel, wenn jemand den kennt, der Buck Singh oder George Whitfield oder David Brainerd, ein ganz bekannter Evangelist für Gebet, die haben Erfolg gehabt in der Öffentlichkeit und Menschen zu Jesus geführt, aber nur, weil sie doppelt und dreifach so viel im Verborgenen Gott gesucht haben. Da gibt es eine ganz spannende Geschichte von dem David Brainerd, der war nämlich ständig auf dem Pferd unterwegs. Und er hat die Ureinwohner in Amerika versucht, mit dem Evangelium zu erreichen. Und er saß in seinem Zelt und betete da. Der hat sich hingekniet und hat gebetet. Und hinter ihm kamen einige der gefährlichsten Indianer an das Zelt und wollten ihn umbringen. Und in dem Moment kam von hinten eine Schlange und hat praktisch sich angepirscht. Ich weiß gar nicht, man kann es, glaube ich, nur bei Raubtieren sagen, aber sie hat sich so angeschlichen. Und war gerade daran, ihn zu beißen, das wäre sein Tod gewesen. Und in dem Moment ist die Schlange abgezischt und wieder weggegangen. Das hat der David Brainerd nicht mitbekommen. Und am nächsten Tag geht er zu diesen Indianern und normal hätten die ihn sofort umgebracht, aber weil die das gesehen hatten, waren an sein Zelt gekommen, hatten diese Geschichte mit der Schlange gesehen, deswegen war auf einmal deren Herz offen für das Evangelium, weil sie gesehen hatten, dieser Mann hat wohl Macht über die Schlange, die hat ihn nicht angegriffen und auf einmal war alles offen. Und ich glaube so, wenn wir im Gebet stehen, auch gerade im Verborgenen, dass wir vielleicht gar nicht sehen, was Gott verändert hat, weil der David Brainerd hat das wahrscheinlich viel, viel später erst mitbekommen, aber wir erleben Durchbrüche. Und das ist, glaube ich, das, was uns auch motivieren kann, jetzt gerade auch in der Zeit, in der Weihnachtszeit, wo wir vielleicht Gespräche führen können, dass wir diese Intimität und die Verborgenheit mit Gott suchen. Und dann heißt es weiter, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Ich könnte viel jetzt über dieses Bitten und das, was wir brauchen, reden, aber ich möchte einen entscheidenden Punkt rausnehmen, weil Jesus sagt hier, euer Vater, denn euer Vater. Wenn wir beten und wenn wir um etwas bitten, dann kommen wir nicht als irgendwie Heinz Wurst irgendwo hin, sondern wir kommen als Gotteskinder zu unserem Vater. Ein bisschen später in Matthäus fragt Jesus, was wir denn unseren Kindern geben würden, wenn sie uns um etwas bitten. Und er sagt, natürlich würden wir es ihnen geben. Aber ich glaube, was entscheidend ist für unsere Motivation im Gebet und auch für unsere Freimütigkeit, nicht nur Floskeln vor Gott zu bringen, sondern alles, was uns beschäftigt, ist, dass er unser Vater ist. Wenn du nicht die Freimütigkeit hast und sagen kannst, dass Gott dein Vater ist, dann sind hier ganz viele Leute in der Gemeinde, die Gott als ihren Vater kennengelernt haben. Dann möchte ich dich ermutigen, auch nach dem Gottesdienst noch Menschen zu fragen, wie kann das funktionieren, dass ich Gott den Vater nennen kann, wie ich freimütig vor ihn treten kann und beten kann. Und das ist eine unheimlich große, ein großes Geschenk und eine Wahrheit. Wisst ihr, das ist wie wenn, mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein, eigentlich wollte ich mal gerne ein anderes verwenden, aber wenn mein Chef bei einem Unternehmer anruft und fragt, ob er ihm Geld spenden kann, weil wir Geld brauchen für eine Hilfsmaßnahme. Oder wenn ich das mache und der mich nicht kennt, dann fragt er, ja, was soll das? Der hat mich jetzt um Geld gebeten, um die Hilfsmaßnahmen zu machen. Dann wird er sich fragen, ja, was soll denn das? Und wenn mein Chef anruft und ihn kennt, dann wird er ihn fragen und sagen, okay, ich gebe dir das Geld, ihr könnt dann eure Hilfsmaßnahmen durchführen. Einfach, weil er ihn kennt. Und das ist das Geniale, wenn wir zu Gott beten, dann ist es nicht ein Heruntersprechen von Worten, die wir in der Bedeutung gar nicht verstehen, wie in anderen Religionen, oder ein Leerwerden im Kopf von allem. Unser Ziel ist doch, voll zu werden von etwas, voll zu werden von Gnade und von Gott. Und das ist christliches Gebet, dass wir nämlich in der Stellung als Kinder vor Gott kommen und zu ihm beten. Und das ist eine ganz, ganz große Motivation, weil wir haben in jedem Augenblick unseres Lebens die Möglichkeit, dem Herrn der Welt zu begegnen. Und das ist uns oft so unheimlich klein im Alltag. Aber ich möchte euch ermutigen, gerade das mitzunehmen, auch im Gedanken an Weihnachten, wo Gott so klein würde. Diese einfache, so scheinbar dumme Sache von Gebet. Das ist das, was unser Christenleben ausmacht und was uns zu dem macht, was wir sind. Ich möchte noch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen.